Ja, ich darf mal wieder herzliche Grüße aus Hannover mitbringen. Und man merkt den Unterschied Bielefeld-Hannover vor allem immer dann, wenn man hier vorne steht. Eure Kanzel hat doch wesentlich mehr Platz, merke ich gerade. Also hier ist es leichter, dass einem nicht das Manuskript runtersegelt. Wie gesagt, wir freuen uns sehr über die Verbundenheit. Wir haben uns auch sehr gefreut über das letzte Mal, als wir hier waren mit unserem Himmelfahrtskommando. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit und freuen uns auf viele Fortsetzungen. Und damit wollen wir loslegen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt bestimmte Dinge auf dieser Welt, die sind in sich sehr witzig, weil sie einerseits lustig sind und andererseits sehr ernst. Und heute werden wir uns etwas anschauen, was eine überstaunliche Überschneidung darstellt zwischen, man würde es gar nicht glauben, bibeltreuen Christen und den Klimaklebern und Last Generation. Was kann das sein? Wenn ihr in unseren Text schaut, dann werdet ihr es gleich sehen. Das Ende der Welt wird mit großer Hitze zusammenhängen. Ja, das verbindet uns bei unserem Weltbild. Irgendwann, wenn es zu Ende geht, wird es sehr, sehr heiß sein. Insofern passen hier die sommerlichen Temperaturen auch dazu, obwohl heute ist es ja relativ kühl im Vergleich zu den letzten Tagen. Und ich muss sagen, im Vergleich zu uns in Hannover ist hier auch relativ kühl. Insofern können wir uns aber das vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen. Diese Welt wird vergehen und sie wird vergehen durch Hitze. Das ist das echte, das finale Global Warming. Wer hätte das gedacht? Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen uns als Christen und vielen unserer Zeitgenossen, nämlich wir dürfen uns freuen auf dieses Weltende. Und viele von unseren Zeitgenossen, die versetzen dieses Weltende eigentlich in Panik. Die haben große, große Angst davor. Und das Gute ist, so viel sei schon mal vorweggenommen, wir werden uns das gleich genau anschauen. Warum müssen wir keine Angst vor diesem Weltende haben? Wir wissen, das Weltende wird kein Katastrophenfall sein, es wird kein Betriebsunfall sein, es wird nicht von Menschen ausgelöst sein, sondern Gott selber wird es zu seinem perfekten Zeitpunkt in Macht und Herrlichkeit herbeiführen. Insofern wissen wir, es geht alles nach Plan. Unsere Zeitgenossen haben Angst, die haben Angst vor einem menschengemachten Katastrophenfall. Und insofern sind wir umso dankbarer, dass wir heute in unserem Text sehen werden, Christus ist der, Dietrich Bonhoeffer hat es genannt, Pantokrator, also der Panto, alles, Krator beherrscht. Er beherrscht alles und das wird sich auch zeigen am Ende der Welt. Und das ist eine große Ermutigung in unseren Zeiten, die geprägt sind doch zurzeit von großer Instabilität, auch bei uns. Aber auch das passt zu dem, was Gottes Wort uns sagt über die Zielgerade der Weltgeschichte, in der seine große globale Gnadenfrist greift. Unser Herr Jesus Christus spricht davon. Er spricht von Chaos, von Kriegen, von Kriegsgeschrei, von Ratlosigkeit und Furcht, die immer mehr zunehmen werden. Bis dann eintrifft, was er in Lukas 21, 27 bis 28 uns verspricht. Und dann werden sie sehen, den Sohn des Menschen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und dieser heutige Predigttext, den wir uns anschauen werden, und deshalb lohnt es sich, mit durch diesen Text uns gemeinsam zu graben, ist eine ganz praktische Hilfe, unsere Häupter zu erheben, weg von dem Chaos um uns herum, damit sind nicht hier die Räumlichkeiten gemeint, sondern gesellschaftlich, hin zu Gott, der alles in der Hand hat, hin zu unserem Herrn Jesus. Und deshalb darf ich, bevor ich gleich den Text nochmal in Gänze lese, noch einmal kurz mit uns zusammen beten, dass diese Predigt wirklich dazu beitragen möge, dass wir unsere Häupter gemeinsam erheben und neuen Mut bekommen. Bitte, lieber Herr Jesus, schenke uns doch jetzt die innere Ruhe, auch den Kindern. Wir danken dir, dass sie mit dabei sein dürfen. Bitte schenke uns doch allen gemeinsam diesen Aufblick zu dir. Danke, dass wir wissen, dass dein Wort wirksam ist. Du hast es versprochen. Und schenke uns doch, dass wir jetzt durch den Heiligen Geist dein Wort ganz genau verstehen, dass wir ermutigt werden und dass wir dann auch motiviert sind, danach zu handeln in der kommenden Woche. Wir möchten dich darum bitten und wir möchten dich darum bitten, dass wir auf dich sehen und deine Macht erkennen können und voller Freude mit dir gehen dürfen. Amen. Petrus wusste, wie wichtig es ist, dass wir uns die Grundwahrheiten über diese Welt immer wieder in Erinnerung rufen. Und deshalb lesen wir das auch in unserem Text gleich am Anfang. 2. Petrus 3, 1 bis 13. Ich lese den ganzen Text einmal am Stück. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt worden sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch, durch Gottes Wort und das Wasser, in der Sinnflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir werden uns heute 4 Punkte ansehen. Und der erste ist, damit steigen wir gleich ein, die Verse 1 bis 2, erstens die Erinnerung des Apostels. Wir merken diesen Erinnerungscharakter gleich zu Beginn unseres Textes. Dies ist nun schon der zweite Brief, Erinnerung, in den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchen ich euren lauteren Sinn, oder man könnte auch übersetzen, euer klares Denken in Bezug auf die Vergangenheit erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt worden sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Retters, das verkündigt ist durch eure Apostel. Also wir haben ganz viele Wörter aus dem Bereich erinnern, den Sinn erwecken, erinnern, gedenken an das, was zuvor gesagt worden ist. Petrus sagt, Leute, erinnert euch nochmal dran, was ihr gehört habt, was ihr wisst und was ihr glaubt. Warum ist diese Erinnerung so wichtig, gerade in dieser Zeit? Dazu hilft es, die Abfassungszeit des Briefes sich historisch anzuschauen. Dieser Brief ist wahrscheinlich 67 nach Christus geschrieben. Es ist der zweite Petrusbrief offensichtlich. Petrus ist in Rom und er weiß, dass seine Hinrichtung kurz bevorsteht. Schon 2 Jahre vorher, also 65 nach Christus, begann die Christenverfolgung unter dem berühmt-berüchtigten Nero in Rom. Und sie weitete sich immer mehr aus, von Rom aus über das ganze Reich. 2 Jahre später, also jetzt zum Zeitpunkt dieses zweiten Briefes, 67, ist sie im vollen Gange auch in den römischen Provinzen in Kleinasien, also der heutigen Türkei, Griechenland. Petrus schreibt, wie auch den ersten Brief, diesen zweiten Brief an Gläubige in Gemeinden in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Und wie im ersten Brief möchte Petrus sie daran erinnern, standhaft auszuharren in ihrem Glauben und durchzuhalten, trotz des Gegenwindes. Die Adressaten befanden sich schon beim ersten Brief 2 Jahre vorher unter starker Bedrängung. Und das Schwierige ist, diese Bedrängung ist nicht weniger geworden, sie hat sogar zugenommen. Und dazu kommt noch eine weitere Bedrängung der Gemeinde und auch von Petrus eine persönliche Bedrängung. Er weiß, dass er bald sterben wird. Das schreibt er im zweiten Petrusbrief auch ganz klar. 2. Petrus, Kapitel 1, 13 bis 15. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, wieder erinnern, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied an diese Dinge erinnern könnt. Also, ihr merkt, erinnern, erinnern, erinnern. Ja? Er packt sie sich quasi beim Schlawittchen und sagt, Leute, schärft euch das ein. Und dieser Brief, den wir hier liegen haben, das ist nicht einfach nur irgendein Brief, sondern man könnte sagen, es ist das Vermächtnis von Petrus. Es ist der letzte Brief, die letzte Chance, wo er nochmal hat zu erinnern. Und das erklärt diesen Nachdruck, warum er das so deutlich macht. Und wir sind nicht einfach nur im zweiten Petrusbrief, seinem letzten Brief, sondern wir sind im letzten Kapitel des letzten Briefes. Das heißt, wir sind wirklich beim Fazit angekommen des Dienstes von Petrus. Und Petrus erinnert und ringt um die Erinnerung, das wird auch deutlich durch die Anrede, Geliebte, Geliebte, erinnert euch. Insofern können wir Folgendes festhalten. Die Gemeinde steht von außen unter immer noch stärkerer Verfolgung und von innen gibt es auch Probleme oder Herausforderungen, nämlich ein Umbruch in der Leiterschaft. Das ist immer schwierig in einer Gemeinde. Wir wissen nämlich, dass höchstwahrscheinlich parallel zu diesem Brief, also auch ca. 67 oder 68 nach Christus, in Rom Paulus ebenfalls hingerichtet wird. Das macht man sich gar nicht so klar. Aber diese beiden zentralen Apostel sterben relativ kurz nacheinander und werden beide getötet. Und das war natürlich auch nicht gerade dazu angetan, die Gemeinde weiter zu ermutigen, würde man meinen. Es ist also umso wichtiger, dass Petrus nicht einfach nur die Christen ermutigt, durchzuhalten, sondern sie auch vorzubereiten auf die Übergabe des Staffelstabes, weil die Apostel nicht mehr da sein würden. Und deshalb ist dieser Erinnerungscharakter des Briefes so entscheidend. Und wie begründet Petrus die Erinnerung? Wie begründet er, dass es sinnvoll ist, auch auf die Worte der Apostel zu hören? Er macht das dadurch, dass er Folgendes erklärt. Vers 2, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündigt ist durch eure Apostel. Was macht er dort deutlich? Er sagt, ihr, die ihr vor allem aus dem Judentum gekommen seid, ihr wisst das doch. Ihr kennt eure alttestamentlichen Propheten. Und die sind heilig. Was bedeutet hier heilig? Heilig nicht im römisch-katholischen Sinne, ja, wie der heilige Franz von Assisi, der irgendwie keine Sünden getan hat und im Nachhinein heilig gesprochen wird, sondern heilig im eigentlichen Sinne des Wortes. Das heißt, von Gott ausgesondert, erwählt als Sprachrohr, als menschlicher Kanal, um seine göttliche Botschaft weiterzugeben. Und was Petrus hier deutlich macht, ist Folgendes. Leute, ihr kennt eure alttestamentlichen Propheten und ihr habt gesehen, das, was dort zum Beispiel über den Messias verheißen wurde, das ist eingetroffen. Und genauso, wie ihr euren alten Propheten glaubt, genauso dürft ihr auch uns, den Aposteln, glauben. Denn das System ist das gleiche. Gott sucht sich Menschen heraus, inspiriert sie, um seine göttlichen Worte aufzuschreiben und weiterzugeben an die junge Gemeinde. Und daher bekommen wir im Letzten unsere Bibel. Und Petrus macht deutlich, ihr kennt eure alten Propheten und das sind Menschen gewesen, aber Gott hat sie benutzt, um seine Wahrheit an euch weiterzugeben. Und ihr seht, die Prophetien sind eingetroffen. Und genauso dürft ihr sicher sein, wir als Apostel sind wie die Propheten von Gott ausgesucht worden als menschliche Sprachrohre, um seine perfekte Wahrheit weiterzugeben. Und deshalb werden auch unsere Worte eintreffen, weil hinter beiden Worten, hinter den Worten der Propheten und hinter den Worten der Apostel, derselbe unfehlbare Gott steht. Und insofern sagt er, erinnert euch an alles, was ihr habt. Das Alte Testament und das Neue Testament, das wird euch durchbringen in diesen besonderen Zeiten. Jetzt kann man sagen, was bedeutet das für uns heute 2023? Wir dürfen genauso gewiss sein wie damals die Christen, genauso wie die Verheißungen im Alten Testament eingetroffen sind und ein Beleg, ein Beweis dafür sind, dass Gott treu ist und dass die Bibel wahr ist, genauso dürfen wir sicher sein, dass die Verheißungen der Apostel auch eintreffen werden. Wir haben nur einen großen Vorteil gegenüber diesen ersten Gläubigen. Wir haben den gesamten Ratschluss Gottes in einer Bibel jederzeit zur Verfügung. Das hatten die damals in den jungen Gemeinden noch nicht. Das heißt, wir sind in einer riesigen, privilegierten Position. Und meine Frage an uns ist deshalb, das ist auch schon die erste Anwendung, und da predige ich mir wirklich selber, machen wir uns eigentlich klar, gerade wenn die Zeiten drumherum so wackelig erscheinen, was für einen Schatz wir in den Händen haben. Frage an jeden Einzelnen von uns im Vergleich, wie viel Zeit investiere ich Tag für Tag damit, mir menschliche Prognosen, menschliche Analysen, Nachrichten anzuhören über den aktuellen Stand der Dinge, ja? Was an sich überhaupt nicht falsch ist. Es ist gut, wir sollten informiert sein. Aber im Vergleich dazu, wie viel Zeit verbringe ich damit, mir Gottes Analyse und Gottes Prognosen über den Stand der Dinge anzuschauen? Menschliche Analysen sind nie hundertprozentig objektiv, sie sind ganz sicher nicht fehlerhaft, sie sind noch weniger prophetisch. Gottes Analysen sind absolut perfekt. Sie sind objektiv. Sie sind so, dass sie hundertprozentig eintreffen werden. Und deshalb brauchen wir diese Erinnerung, die Petrus an die Gemeinde schreibt, heute genauso wie damals die Gemeinde. Wir müssen uns klar machen, wir haben das feste Wort Gottes, wir haben es vorliegen, wir haben die Analyse, wir haben den Ausblick für die Zukunft. Wir müssen uns nur damit auseinandersetzen, wir müssen uns daran erinnern und dadurch bekommen wir klares Denken und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit. Und vor diesem Hintergrund bin ich dankbar, dass wir bei uns in Hannover eine Bibelstunde haben, eine Gebetsstunde. Ihr habt hier ja auch eine Bibelstunde und ich möchte wirklich alle ermutigen, die es irgendwie möglich machen können, nutzt diese Bibelstunde. Denn was macht man in der Bibelstunde? Man studiert gemeinsam das Wort Gottes, man erinnert sich gemeinsam nochmal interaktiver, was Gott uns gesagt hat. Und wer hat da eine besondere Pflicht, orientiert zu sein? Vor allem die Familienväter. Frage, wie und wer leitet die Familien durch eine stürmische Zeit hindurch? Das ist natürlich im letzten Gott, aber auf der Erde sind vor allem wir Väter gefragt. Frage, woher haben wir die Orientierung, unsere Gemeinden und unsere Familien zu leiten? Die Leitplanken. Antwort, durch das Studium der Bibel. Frage, es ist so schön, dass die Kinder hier mit dabei sind. Ne? Schön, Kinder, dass ihr auch jetzt hier drin sitzt. Wodurch bekommen wir ein Vorbild hier auf dieser Erde? Die Väter, die Eltern sind es vor allem. Das heißt, jeder Vater ist besonders herausgefordert und in die Pflicht genommen, je instabiler die Zeiten sind, umso mehr sich zu orientieren im Wort Gottes. Und in diesem Sinne Ermutigung auch an euch. Ich habe diese Predigt letzten Sonntag in Hannover halten dürfen, habe ich genau das Gleiche gesagt. Ermutigung. Nutzt die Bibelstunde. Die Bibelstunde ist der perfekte Modus, um sich gemeinsam zu erinnern, was steht im Wort Gottes drin, wie können wir das anwenden auf unsere Zeit. Es sollte ein Termin sein mit hoher Priorität. Denn damals wie heute brauchen wir diese Orientierung. Wir brauchen diese feste Basis, weil wir nämlich im Gegenwind unserer Gesellschaft leben als Christen, damals wie heute. Aber damit nicht genug. Wir leben nicht nur im Gegenwind unserer Gesellschaft, sondern es gibt auch noch ein zweites Problem, auch bei uns Christen, das es auch schon damals gab und das deshalb Petrus auch adressiert. Wir haben gesehen, der erste Punkt, Gottes globale Gnadenfrist, ist geprägt von der Erinnerung der Apostel und wir sehen den zweiten Punkt, Gottes globale Gnadenfrist ist auch geprägt von der Erdreistung der Spötter. Denn es gibt Leute, die erdreisten sich, ja, also die sind so frech, dass sie wagen, Gott zu widersprechen. Und das finden wir sehr genau beschrieben in den Versen 3 bis 6. Und ihr werdet sehen, was diese Spötter sagen, ist erstaunlich aktuell. Das könnte heute genauso vorkommen oder es kommt heute genauso vor. Vers 3, 2. Petrus 3 bis 6. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, nach ihren eigenen Lüsten oder Begierden, kann man übersetzen, wandeln werden, indem sie sagen, wo bleibt die Verheißung seiner Wiederkunft oder Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Dabei übersehen sie absichtlich, dass es schon vor Zeiten einen Himmel gab und eine Erde, die aus dem Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Erde durch Wasser überschwemmt wurde oder zugrunde ging. Wovor warnt Petrus hier genau? Wir schauen in den Text, Vers 3. Er warnt wörtlich vor Spöttern, die mit Spott kommen, ja? Also spottenden Spöttern. Warum macht er diese Doppelung, um zu betonen, wie spöttisch diese Spötter wirklich sind? Ja, das sind nicht einfach Leute, die hier und da mal irgendwie so ein fieses Wörtchen sagen, sondern die spotten wirklich mit allem, was sie haben. Und bevor ihr Spott erklärt wird, ja, also der Inhalt ihres Spottes, was sie spotten, wird schon von weggenommen, warum sie spotten. Nämlich, weil sie nach ihren eigenen Lüsten wandeln werden. Das lesen wir hier. Und das Wort, was hier steht für Verlangen oder Lüste, ist eindeutig negativ. Wir finden dasselbe Wort im 2. Timotheusbrief 4, Vers 3. Und jetzt interessante Parallele. Wir haben ja gesagt, fast zeitgleich werden Paulus und Petrus hingerichtet. Und der 2. Petrusbrief ist quasi das Vermächtnis von Petrus an die Gemeinde. Und man kann sagen wahrscheinlich, dass der 2. Timotheusbrief, der letzte Brief ist, den Paulus schreibt, sein Vermächtnis an die Gemeinde. Und was haben beide gemeinsam? 2. Timotheus 4, Vers 3. Dort warnt Paulus Timotheus ganz, ganz parallel zu unserem Text, den Petrus verfolgen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten, dasselbe Wort, Lüsten, Begierden, Lehrer beschaffen. Das heißt, die beiden großen Lehrer der Gemeinde warnen beide vor dem Gleichen. Druck von außen und von innen eine Aushöhlung der Lehre durch Spötter, die nicht nur in der Gesellschaft sind, sondern auch in der Gemeinde selbst sind und die spotten, weil sie Raum haben wollen, um ihre eigenen Begierden und Lüsten auszulegen. Der bekannte Philosoph und Schriftsteller Aldous Huxley hat das einmal sehr ehrlich beschrieben. Er hat einen Text geschrieben, der heißt Confessions of a Professed Atheist, also zu Deutsch Bekenntnisse eines erklärten Atheisten. Und übersetzt sagt er da Folgendes. Ich hatte eigene Motive zu wünschen, dass diese Welt keinen Sinn hat. Folglich habe ich angenommen, die Welt hat keinen Sinn. Ich konnte ohne Schwierigkeiten gute Gründe für diese Annahme finden. Ein Philosoph, der keinen Sinn in dieser Welt findet, setzt sich nicht nur einfach mit irgendeinem philosophischen Problem auseinander. Er möchte auch beweisen, dass es keinen zuverlässigen Grund dafür gibt, dass er nicht genau das tun kann, was er möchte. Für mich selbst und ohne Zweifel gilt das Gleiche für die meisten meiner Zeitgenossen, war die Philosophie der Sinnlosigkeit im Letzten ein Instrument der Befreiung. Wir wollten befreit sein, sowohl von einem bestimmten politischen und ökonomischen System und zum anderen wollten wir frei sein von einem bestimmten Moralsystem. Wir bekämpften die Moralvorstellungen, weil sie unsere sexuelle Freiheit einschränken. Ist doch mal sehr ehrlich. Ist genau das, was Petrus hier beschreibt. Ich möchte diesen Gott nicht, ich möchte diese Moralvorstellung nicht, sonst müsste ich mein Sexualleben danach ausrichten. Also habe ich einfach Gott aus der Welt diskutiert, gesagt, es gibt keinen Gott. Und finden wir nicht genau das Gleiche auch in unserer Zeit? Weil bestimmte Moralvorstellungen unsere Zeitgenossen behindern, weil Gott sie behindert, wird er einfach aus der Welt heraus gedrängt. Beispiel, Kirchentag, Gott ist queer. Zeitgeist anstatt von Gottes Wort. Einfach Gott zur Seite geschoben. Oder Hararis Vorschlag, künstliche Intelligenz sollte eine perfekte Religion schaffen. Zeitgeist statt Gottes Wort. Einfach Gott aus der Welt gedrängt. Und vielleicht nicht ganz so krass wie das, aber manchmal finden wir doch ähnliche Tendenzen auch in unseren Gemeinden. Wie, da steht drin, dass Frauen nicht lehren sollen. Das war eine andere Zeit. Ne? Zeitgeist, Gottes Wort schon mal so ein bisschen zur Seite gedrängt. Noch nicht Gott ganz, aber wird schon mal das, was nicht so gut passt, beiseite geschafft. Das ist sehr durchsichtig. Ja? Das ist nicht irgendwie kompliziert oder es ist im Letzten noch nicht mal besonders clever. Aber es funktioniert offenbar in unserer Gesellschaft. Gott wird durch die Spötter an den Rand gedrängt. Und Benedikt Peters formuliert hier einen sehr ermutigenden Gedanken in seinem Kommentar zum 2. Petrusbrief. Er sagt, das Aufkommen der Spötter, was wir auch heute erleben, dieser krasse Spott gegen Gott, gegen seine Schöpfungsordnung, all das ist ein Beleg dafür, dass die Verheißung des Petrus eintrifft. Das ist ein Beleg dafür, dass die Bibel wirklich stimmt. Denn in welcher Zeit leben wir? Wir leben genauso wie die Gemeinde damals in den letzten Tagen. Die letzten Tage, das ist die Zeit vor der Wiederkunft Christi, wo es jederzeit soweit sein könnte. Und genauso wie damals die Gemeinde leben wir genau in dieser Zeit. Und wer wird in diesen letzten Tagen auftreten? Spötter, die mit Spott kommen. Warum machen sie das? Weil sie Raum haben wollen, ihre eigenen Lüste auszuleben. Das heißt, es hat sich überhaupt nicht viel geändert. Die Argumente sind auch nicht neu geworden von den Spöttern. Es ist das Gleiche damals wie heute. 67 nach Christus, wie gesagt, original könnte das eine Aussage sein von heute. Wo ist denn die Wiederkunft eures Herrn? Hier hat sich nichts geändert. Es ist alles beim Alten geblieben. Vers 4. Genau das könnte heute gesagt werden. Aber, und hier setzt Petrus an, und da können auch wir ansetzen, aber damals wie heute gibt es ein historisch nachweisbares Ereignis, das beweist, Gott allein regiert die Erde und alle Vorgänge der Geschichte. Und dieses Ereignis finden wir in Vers 5. Denn sie wollen nichts davon wissen oder dabei übersehen sie, die Spötter, absichtlich, dass es schon vor Zeiten einen Himmel gab und eine Erde, die aus dem Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Erde durch diese überschwemmt zugrunde ging oder durch Wasser überschwemmt zugrunde ging. Das heißt, er sagt hier, Damals gab es schon ein Eingreifen Gottes, was diese Spötter eigentlich wussten, dass es da war. Nämlich die Sintflut. Und das Problem bei den Spöttern ist nicht, dass sie im Letzten nicht wussten, dass es die Sintflut gab, das wussten sie, sondern sie haben das einfach beiseite geschoben, ne? So wie sie haben den Huxley gemacht, das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Sie haben das bestätigt, was in Römer 1, 19 bis 21 beschrieben wird. Da wird gesagt, wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, muss wissen, da gibt es einen Gott. Und was machen die Menschen? Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn dennoch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und genauso geht es seit tausenden von Jahren. Und genauso war es auch schon damals. Und das waren Spötter, die vor allem aus dem Judentum kamen und die einen gewissen Respekt vielleicht noch vor den Propheten hatten und die eigentlich daran geglaubt haben, dass es die Sintflut gegeben haben musste. Aber was haben sie gemacht? Lesen wir hier. Denn sie wollen nichts davon wissen, oder man kann es auch übersetzen, sie übersehen absichtlich, dass es eine Sintflut gab. Und so ist es auch heute. Also wir haben gute Belege aus der Geologie, dass es eine Überflutung gegeben haben muss. Das kann man anhand von verschiedenen Untersuchungen zu den Gesteinsschichten sehen. Wir haben interessanterweise Berichte, historische Berichte über eine große Flut, sowohl bei den alten Ägyptern, bei den alten Babyloniern, bei den Assyrern. Diese Sintflut ist wirklich gut belegt und sie ist ein Beweis dafür, dass Gott das Weltgeschehen lenkt. Aber die Spötter wollen davon nichts wissen. Und sie übersehen das einfach, sie blenden das aus. Und warum holt Petrus jetzt die Sintflut als Gegenargument gegen die Spötter raus? Zwei Gründe. Zum einen macht er damit deutlich, also ihr sagt zwar, Gott hat noch nie eingegriffen, aber da habt ihr was übersehen oder ihr wollt da was übersehen, nämlich die Sintflut. Da wird ganz deutlich, Gott hat aktiv eingegriffen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist aber folgender. In 1. Mose 6, 11 bis 12 lesen wir, dass zur Zeit Noahs alles Fleisch auf der Erde verderbt war und die Erde erfüllt war mit Frevel und Bosheit. In 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir außerdem, dass Noah aber nicht nur die Arche baute, sondern da steht, dass er ein Verkündiger der Gerechtigkeit Gottes war. Das heißt, Noah hat offenbar nicht nur gebaut an der Arche, sondern er hat auch gepredigt und er hat seine Mitmenschen zur Buße aufgerufen. Und in Matthäus 28, 38 bis 39 lesen wir eine ernüchternde, eine traurige Analyse von unserem Herrn Jesus Christus selber über die Effektivität von Noahs Verkündigung bei seinen Zeitgenossen. Nämlich, dass, Zitat, die Menschen nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Daraus ergibt sich also folgendes Gesamtbild aus den Tagen Noah. Noah vertraute Gott persönlich und rettete dadurch sich und seine Familie. Aber er zimmerte nicht nur seine Arche und sagte, na gut, ihr könnt alle verrecken, solange ich hier mit meiner Familie durchkomme, sondern er predigte. Er sagte den anderen, dass Gottes Gericht bevorstünde. Er warnte sie. Und was taten sie, seine Zeitgenossen? Genauso wie in 2. Petrus 3, Vers 5, übersahen sie, überhörten sie absichtlich Gottes Botschaft und seinen Gesandten. Und deshalb tat Gott, was ein gerechter Gott tun musste. Und was er als Schöpfer Gott durch die Macht seines Wortes, lesen wir hier, ganz einfach machen kann. Wie Gott mit Wasser die Erde schuf, durch das Wort seines Mundes, nutzte Gott durch das Wort seines Mundes Wasser, um Teile der Erde auch wieder zu zerstören. Und damit zeigte er eben nicht nur seine Macht über die Schöpfung. Ja, ist interessant, diese Parallelität. Gott schuf durch das Wort seines Mundes, nahm Wasser dazu. Gott zerstörte durch das Wort seines Mundes, nahm Wasser dazu. Damit zeigt er nicht nur die Macht über die Schöpfungsmasse, über die Erde, sondern er zeigt auch seine Macht über die Spötter, dass er durch das Wort seines Mundes die Spötter, die ihn nicht wahrhaben wollen, die ihn ignorieren, richten kann. Und insofern sehen wir Punkt 2, die Erdreistung der Spötter führt ins Verderben. Und in Vers 7 ist es dann so, es scheint so, als ob Petrus weiß, dass seine Zuhörer, so wie wir jetzt hoffentlich, dann sagen, aber was machen wir heute jetzt damit? Die Sintflut ist so weit weg. Und wenn wir in Vers 7 lesen, an den Anfang, da finden wir dieses kleine Wörtchen so. Im Griechischen ist das, heißt das oide, so aber. Das ist quasi ein deutlicher Marker. Das, was wir jetzt gelesen haben, das wenden wir jetzt an auf unsere Zeit, ja? Im Englischen ist das deutlicher. So what? Ja? Was machen wir jetzt damit? So aber, wie damals mit der Sintflut Gott richtete und in die Schöpfung eingriff, so aber, und damit sind wir bei den Versen 7 bis 10, so aber werden auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe Wort Gottes aufgespart für das Gericht und die Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sodass jeder Mann zu Buße finde. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Hier finden wir wieder Gottes globale Gnadenfrist. Und wir hatten gesehen, Punkt 1, Gottes globale Gnadenfrist ist charakterisiert durch die Ermahnung, die Erinnerung der Apostel. Wir haben gesehen, in Gottes globaler Gnadenfrist gibt es aber trotzdem die Erdreistung der Spötter, die nicht auf diese Ermahnung hören wollen. Und in dieser Gnadenfrist gibt es auch die ganz deutliche Erwartung des Herrn. Drittens, die Erwartung des Herrn. Petrus erklärt den Lesern jetzt Folgendes. Er sagt, guckt euch an, wie es damals bei Noah gelaufen ist und mit der Sintflut. Und ganz ähnlich wie damals wird es auch sein bei der Wiederkunft des Herrn. So aber wie damals werden auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Gericht und die Verdammnis der gottlosen Menschen. Das heißt, Petrus macht deutlich, wir sind wieder in einer gleichen Situation wie kurz vor der Sintflut. Nämlich Gott hat Erbarmen. Und warum hat er Erbarmen? Er hat Erbarmen, das lesen wir in Vers 9, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zu Buße finde. Das heißt, genauso wie Gott damals vor der Sintflut nur einen Zeitraum gab, um zu verkündigen, ist es auch heute wieder so, dass Gott Menschen beruft, um sie verkündigen zu lassen, dass er vor allem die Apostel berufen hat, seine Botschaft weiterzugeben, damit Menschen umkehren zu ihm. Aber es ist ein Ende in Sicht, Vers 7. Durch dasselbe Wort werden und für das Gericht und die Verdammnis der gottlosen Menschen der jetzige Himmel und die jetzige Erde aufgespart. Also sie werden noch erhalten. Und insofern sehen wir hier mehrere Parallelen, die erstaunlich sind zwischen dieser Situation vor der Sintflut und heute. Und die darf ich einmal kurz herausarbeiten. Erstens, damals wie heute, lesen wir hier und sehen wir, hat Gott die Welt allein in der Hand. Damals wie heute, bei Noah wie heute, gibt es Spötter und Gottlose. Das heißt solche, die gezielt Gott aus der Welt schaffen wollen, die ihn ignorieren wollen. Ja? Die wie Huxley sagen, ich will Gott nicht, weil sonst müsste ich mich daran halten, was er sagt. Weitere Parallele. Damals wie heute ist es beschlossene Sache bei Gott, und das ist hart für unsere Zeitgenossen, dass es ein Gericht geben wird. Und eine weitere Parallele, die finden wir in Vers 8. Damals wie heute kann kein Mensch wissen, wann genau der Zeitpunkt sein wird, denn der Zeitpunkt ist bei Gott und Gott steht über der Zeit. Das finden wir in Vers 8. Hier finden wir einen Satz, der sehr viel missbraucht wurde. Eins sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Warum ist dieser Satz viel missbraucht worden? Mit diesem Satz ist schon viel exegetischer oder vielleicht sollte man besser sagen pseudo-exegetischer, ja, also Pseudo-Auslegung der Bibel gemacht worden. Er wurde nämlich häufig dazu herangezogen, um theistische Evolution zu rechtfertigen. Also theistische Evolution bedeutet, Gott hat durch Evolution geschaffen. Ja, und dann sagt man, naja, hier steht doch, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, wir rechnen jetzt mal so die Zeitrechnung der Bibel um in tausenden von Jahren und irgendwo landen wir dann bei Millionen und da sehen wir doch Bibel und Evolution, das schließt sich überhaupt nicht aus. Das ist theistische Evolution. Diese Leute missbrauchen diesen Vers aber und sie lesen ihn auch nicht genau. Was steht da? Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn oder bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Bei uns ist das nicht der Fall. Ja, ich gebe euch ein gutes Beispiel. Also im mosaischen Gesetz, in den 10 Geboten, steht ja, dass die Israeliten am 7. Tag ruhen sollten. Daraus schloss keiner der Israeliten, dass er sagte, ja, vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, bei mir auch, ich mache nur Sabbat. Ja, ich mache jetzt 1000 Jahre Sabbat, weil vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, das kann ich ja auch auf mich beziehen und insofern mache ich jetzt gar nichts. Ja? wenn Gott sich dazu herablässt, so über Zeit zu sprechen, so über Fakten zu sprechen, dass wir es verstehen können als kleine Menschen, dann sollten wir es auch so verstehen, wie er es meint. Und was Gott da ganz klar sagt, ist bei der Begründung des Sabbats, der Herr ruhte nach 6 Tagen, nachdem er an 6 Tagen die Erde geschaffen ist, am 7. Tag. Und deshalb sollen die Israeliten auch an einem Tag der Woche, also einem Tag, a 24 Stunden ruhen, wie auch Gott geruht hat, an einem Tag, a 24 Stunden, nachdem er geschaffen hatte. Und wenn irgendwelche Pseudospezialisten und manchmal sich als besonders gelehrt darstellende Theologen jetzt unseren Vers 8 hier heranziehen, um theistische Evolution zu vertreten, dann ist das im Letzten eine riesige Anmaßung. Denn sie tun so, als ob das, was wir hier lesen in unserem Vers und das, was wir auch lesen im Psalm 90, dass das, was wir dort über Gott lesen, dass er über der Zeit steht, dass bei ihm 1000 Jahre wie ein Tag sind, dass das für uns Menschen genauso gelten würde. Aber dieser Vers sagt eben nicht, in der Bibel sind Zeitrechnungen egal, sondern er sagt genau das Gegenteil. Er sagt, bei Gott ist Zeitrechnung egal, aber bei euch Menschen nicht. Und insofern muss man sagen, dieser Vers 8 ist gerade keine Begründung dafür, dass man irgendwie Bibel und Evolution zueinander bringen könnte, sondern genau das Gegenteil. Und man kann jetzt, wenn man Vers 8 liest und diesen Abschnitt, kann man vielleicht Folgendes anwenden und einwenden. Ja, wenn Zeitgenossen das lesen würden, dann würden sie sagen, okay, lieber Petrus, das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, dass es schnell kommen kann, das Gericht Gottes. Aber was du hier predigst von deinem Gott, das ist doch ganz schön lieblos, das ist ganz schön intolerant. Dadurch werden Ängste bei mir getriggert. Ja, ich habe sowieso schon sehr viel Angst. Gas wird immer teurer, Klima wandelt sich immer doller. Und jetzt drohst du mir, Petrus, auch noch mit diesem brutalen Gericht und mit der Erwartung des Herrn und seiner Wiederkunft. Ihr Christen, ihr sagt doch immer Nächstenliebe und so weiter. Was wir hier lesen, ist aber doch überhaupt nicht liebevoll. Da steht was von Gericht und Verdammnis. Wie geht das? Und dann in so einer Situation würde ich dann sagen zu diesem Zeitgenossen, lieber Freund, lieber Zeitgenosse, schau doch mal in Vers 9. Da wird begründet, warum Gott so Klartext spricht. Der Herr verzögert eben nicht die Verheißung wie einige, die Spötter, es für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass einige zugrunde gehen, sondern dass alle zur Buße und zum Umdenken finden. Das heißt, Gott legt die Fakten auf den Tisch in der Hoffnung, dass die Menschen es erkennen und umkehren. Und deshalb heißt es diese Predigt ja auch Gottes globale Gnadenfrist. Gott setzt eine Zeit der Gnade, damit Menschen umkehren können, Buße tun können. Und wen möchte Gott zur Buße gewinnen? Eindeutig, hier steht es, alle Menschen. An wen richtet sich die Einladung zur Buße ganz konkret? An euch, also die Adressaten des Briefes, an alle, die ihn lesen und hören. Und genauso richtet sich diese Einladung auch heute an dich oder an sie, an alle, die das jetzt hören. Es stellt sich nämlich die Frage für jeden Einzelnen von uns, hast du schon persönlich Buße getan? Das heißt, bist du persönlich schon zu Gott umgekehrt, zu Jesus Christus? Weißt du, dass es Gott gibt? Machst du dir klar, dass die Welt irgendwann mal vorbei sein wird und wir alle vor Gott stehen werden? Jetzt, in diesem Zeitpunkt, jetzt gerade, wo wir reden, sind wir noch in Vers 9. Ja? Wir sind in der Gnadenfrist. Es ist noch diese Zeit der Buße. Aber Vers 10 kann jederzeit kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Wie kommt ein Dieb, wenn er sein Handwerk halbwegs versteht, dann so, dass man ihn nicht merkt, sondern erst, wenn es zu spät ist. Er wird aber kommen wie ein Dieb und dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke darauf sich auflösen, indem sie von Glut verzehrt werden. Das heißt, wir müssen uns klar machen, es ist eine riesige Gnade Gottes, dass wir in Vers 9 sind und noch nicht in Vers 10. Aber Vers 10 kann jederzeit kommen. Und deshalb, denke ich, ist es auch so wichtig, in einer Gemeinde ganz klar das so zu predigen. Nämlich nur dadurch, dass wir hier sitzen, und das gilt auch für euch Kinder, nur dadurch, dass ihr hier zum Kindergottesdienst kommt, heißt das noch nicht, dass ihr persönlich eine Beziehung zu Gott habt, dass ihr wirklich erkannt habt, der Herr Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Ich brauche ihn, sonst gehe ich verloren. Aber der Herr Jesus reicht mir seine Hand, er möchte mich retten. Ja, und in diesem Sinne gilt natürlich das Gleiche auch für Erwachsene. Nämlich, was wird hier gesagt in Vers 10? Es wird nicht nur die Erde vergehen, sondern wir lesen dort auch und alle Werke, die darauf sind. Was ist mit diesen Werken gemeint? Damit ist alles gemeint, was Menschen auf Erden gemacht haben. Also Bauwerke, Kunstwerke, aber auch religiöse Werke. Im Sinne von, ich habe mal hier gespendet, ich habe einer Oma über die Straße geholfen, ich habe mit meinen Freunden meine Kaugummis geteilt, ja, für die Kinder, sowas. Ja, das alles, worauf wir stolz sind, wo wir sagen, das habe ich aber gut gemacht, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein schlechter Typ. Und so ist das bei uns Menschen. Eigentlich haben wir ja so den Grundansatz, also ja, perfekt sind wir nicht, aber unser Nachbar ist mindestens doppelt so schlimm wie wir. Und viele sagen dann, naja, der liebe Gott und ich, wir werden schon klarkommen. Also Aussagen dieser Art, glaube ich, hören wir alle sehr viel. Ja, ich bin ja kein Mörder, ich bin ein guter Mensch, ich spende, ich habe hier fürs Ahrtal gespendet oder so. Oder ich singe im Kirchenchor. Ja, das wird schon alles passen. Und was ist die Einschätzung Gottes von dem, was wir Menschen vorweisen können? 1. Petrus 1, 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Römer 3, Vers 23. Denn sie sind allesamt Sünder, da ist keiner, der Gutes tut. Das heißt, vor Gott haben selbst unsere besten Werke, sie haben keinen Bestand. Sie werden verbrennen. Vers 10. Keine Taten können bestehen. Und eigentlich müssten wir alle Menschen die ewige Strafe, das ewige Feuer erlösen. Wir müssten eigentlich alle in die Verdammnis kommen. Und warum retten uns nicht unsere guten Werke? Ganz einfach. Weil im Letzten wir alle tief in uns drin so sind wie Aldous Huxley, wie der Huxley es genau beschrieben hat. Wir wollen Gott aus unserem Leben rausdrängen. Wir wollen selber Chef sein. Und auch wenn wir hin und wieder mal was Gutes tun, im Letzten wollen wir eigentlich selber der Chef über unsere eigene Biografie sein, über unser eigenes Leben. Und deshalb sagt Hebräer 9, Vers 27, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht. Und wie gesagt, in diesem Gericht wird keiner von uns vor Gott bestehen, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. So, und dies ist die Ausgangssituation für jeden einzelnen Menschen, egal wie alt er ist. Und weil das die Situation von uns ist, ist es eine riesige Gnade Gottes, dass er uns so deutlich warnt. Er sagt, diese Erde wird zu Ende gehen. Es wird alles verbrennen, was ihr seht. Eure Werke werden auch vergehen. Richtet euch drauf aus. Und das Schöne ist, in Petrus' Briefen finden wir nicht nur den Hinweis darauf, dass Gott die Erde richten wird, sondern dass Gott in der Gnadenfrist eine Verkündigung zulässt. Und in dieser Verkündigung bietet er uns selber, er reicht uns die Hand, er sagt uns ganz praktisch, wie wir gerettet werden können, wie wir von unserem Weg zur Hölle runterkommen können. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Was ist damit gemeint? Wir werden nicht gerettet durch irgendwas, was wir selber vorweisen können. Nicht durch irgendwelche irdischen Dinge, nicht durch irgendwelches Geld, sondern wir werden gerettet durch das kostbare Blut des Christus, der sich als makelloses und unbeflecktes, als perfektes Lamm für uns geopfert hat. Wo fand dieses Opfer statt? Am Kreuz von Golgatha. Jesus lebte ein perfektes Leben vor circa 2000 Jahren. Petrus und die Apostel, die waren ja dabei. Sie bezeugen das ja in ihren Schriften. Und sie sahen als Augenzeugen, live und in Farbe, die Herrlichkeit Jesu. Sie sahen seine Liebe, sie sahen seine Wunder, sie waren dabei, wie er Menschen heilte. Sie sahen seine Macht und sie sahen auch sein Opfer. Sie sahen, wie ein Mob ihn unter schlimmsten Umständen ans Kreuz schrie und sie sahen, wie er dort litt. Und dort am Kreuz litt Jesus als Lamm Gottes, das schon in Jesaja 53, 4 bis 7 und 10 bis 11 angekündigt wird. Jesaja ist einer dieser alten Testamentenpropheten, der den Tod des Messias ankündigte. Und diese Prophezeiung ist in Jesus eingetroffen. Das sehen wir, wenn wir das jetzt lesen. Und Jesaja 53 erklärt aber auch genau, wie dieses Lamm Gottes, wie diese Opferung Jesu funktioniert, wie wir dadurch gerettet werden können. Hören Sie zu. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Strafen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Das sind die Nägel. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Das waren die Geißelungen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandelte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. und er tat seinen Mund nicht auf. Und jetzt kommt's: Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Das meint Petrus mit: Christus ist das Lamm Gottes. Und dann geht es weiter, Jesaja 53, 10 bis 11. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, das Lamm Gottes, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Hier finden wir genau das erklärt, was Petrus meint. Jesus Christus als das Lamm Gottes möchte die Sünden der Welt tragen. Und jeder, der bekennt, auch ich habe Jesus an dieses Kreuz gebracht, auch ich bin eigentlich ein Spötter gegen Gott. Ich will im tiefsten Inneren, will ich mein Ding durchziehen. Ich will nicht, dass Gott mir reinredet. Auch ich bin eigentlich auf dem Weg Richtung Hölle. Ich habe nichts vorzuweisen. Meine Werke werden verbrennen. Aber ich glaube daran. Jesus ist für mich an dieses Kreuz gegangen. Er ist das Lamm Gottes. Er ist real gestorben und auferstanden nach 3 Tagen. Ich glaube daran. Er hat für mich den Preis bezahlt. Jeder, der diese Umkehr, diese Buße zu Jesus aus ganzem Herzen tut oder der das getan hat und das auch ganz klar so benennen kann, der darf mit Petrus jubeln, wie wir es im 1. Petrus 1, 3 bis 4 finden. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Also, wir können Folgendes festhalten nach 3 Punkten und damit habt ihr es schon fast geschafft. 4. Punkt kommt gleich. Wir haben gesehen, in Gottes globaler Gnadenfrist brauchen wir erstens die Erinnerung der Apostel. Wir müssen auf Gottes Wort hören, um zu erkennen, was auf dem Spiel steht, nämlich unsere ewige Seele und nicht einfach nur das Vergehen dieser Welt. Zweitens sehen wir in Gottes globaler Gnadenfrist die Erdreistung der Spötter. Die sagen, ach, hier passiert sowieso nichts. Es gibt kein göttliches Eingreifen. Es gab es noch nie, wird auch nie kommen. Das sagen sie aber nicht, weil sie so klug wären, sondern weil sie im Letzten genau wissen, Gott wird kommen, sie wollen ihn aus der Welt schaffen, sie wollen ihn wegdrängen, damit sie ihr schlechtes Gewissen betäuben können. Und Petrus sagt darauf, Leute, guckt doch genau hin, es gab das Eingreifen Gottes schon, die Sintflut ist der beste Beweis. Und genauso wie damals sehen wir dann, Punkt 3, in Gottes globaler Gnadenfrist, die Erwartung des Herrn, genauso wie damals wird Christus wiederkommen und wird Gott richten. Der Herr Jesus wartet jedoch, genauso wie damals, mit seiner Wiederkunft, um Spöttern und Sündern, wie wir es sind oder gewesen waren, die Zeit zu geben, um zu erkennen, aus mir raus habe ich keine Chance vor Gott, aber ich bin auf dem direkten Weg zur Hölle. Aber Jesus Christus ist das Lamm Gottes aus Jesaja 53. Er hat den Preis für meine Schuld bezahlt. Ich darf eines Tages bei Gott sein. Und jetzt ist die Frage an jeden Einzelnen von uns. Wenn du das sagen kannst, wenn du hundertprozentig sicher sagen kannst, ich glaube das, er ist das Lamm Gottes für mich, Jesus hat meine Sünden bezahlt, dann, nur dann gilt der 4. Punkt für dich. Er stellt sich nämlich dann die Frage, warum sind wir Nachfolger Jesu dann noch hier? Oder was sollten wir hier jetzt noch tun in dieser globalen Gnadenfrist? Sollten wir einfach sagen, okay, wir machen es so wie Noah, wir bauen uns unsere Eichen, wir ziehen uns irgendwie zurück aus der Gesellschaft und versuchen hier halt noch irgendwie durchzukommen, bis Jesus wiederkommt. Wäre schön, wenn sich unsere Kinder irgendwie noch mit in dieser Eiche fänden, aber alles andere draußen rum ist uns egal. Nein, so ist es nicht. Wir finden Punkt 4, in Gottes globaler Gnadenfrist gibt es den Endspurt der Gläubigen. Und das ist schön, dieser Punkt passt nicht nur inhaltlich zum Predigttext, er passt auch zu unserer Predigt. Ja? Also wir starten jetzt zum Endspurt. Nämlich, was wir hier sehen in den Versen 11 bis 13 ist eine sehr ermutigende Perspektive für uns alle. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel von Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also, unser Wandel in der Gnadenfrist Gottes hat folgendes Ziel. Man könnte es so zusammenpassen in zwei Knittelversen, zwei Reimen. Alles hier vergeht, nur was für Gott getan besteht. Oder man könnte auch sagen, der Globus vergeht, Gottes Gerechtigkeit besteht. Ja, es ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Es ist aber super schwer im Alltag umzusetzen. Also, unsere Wohnung, unser Auto, unser Bankkonto, unser Beruf. Das, was wir Gutes getan haben, die schönen Urlaube, die wir gemacht haben. Selbst unser Körper, okay, das fällt uns manchmal leichter, wenn wir morgens in den Spiegel schauen vielleicht. Aber all das wird vergehen. Es wird weg sein. Es wird keinen Bestand haben. Wenn nun das alles so zergehen wird und dann stellt Petrus eine rhetorische Frage, also eine Frage, deren Antwort so offensichtlich ist, dass er sie gar nicht richtig nennen muss. Wie müsst ihr dann dastehen? Wie müsst ihr dann dastehen? Er nennt sie dann doch mit heiligem Wandel und frommem Wesen. Was ist damit gemeint? Mit frommem Wesen ist gemeint, dass wir im Inneren immer mehr Liebe und Dankbarkeit für Jesus haben, der uns errettet hat. Dass wir uns auf ihn ausrichten sollen. Dass wir die innere persönliche Grundlage haben von Liebe und Dankbarkeit zu ihm. Das ist das fromme Wesen. Und daraus folgt dann der heilige Wandel. Das heißt, wenn wir so von Liebe zu Christus erfüllt sind, dann werden wir versuchen, auch liebevoll zu handeln im Alltag. Dann werden wir versuchen, ihn wiederzuspiegeln durch die Art und Weise, wie wir handeln. So, kleiner Schluck auf der Zielgeraden. Und dazu ein schönes Bild, was wir im 1. Petrus 1, 14 bis 15 finden. Als gehorsame Kinder Gottes passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, also Gott in Christus, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem Ganzen. Da steht das Wort Wandel. Bestes Beispiel, kennen wir alle. Unerzogene Kinder werfen ein schlechtes Licht, vor allem auf den Vater und auf die Eltern. Gut erzogene Kinder werfen ein gutes Licht auf die Eltern. Und in diesem Sinne sollen wir auf unseren himmlischen Vater durch die Art und Weise, wie wir uns verhalten, in diesem Kindergarten, den wir Gesellschaft nennen, sollen wir ein gutes Beispiel sein und so handeln, dass wir unseren heiligen Vater nach Möglichkeit positiv darstellen, repräsentieren. Das ist der eine Grund, warum wir hier sind. Wir sollen Gott loben durch unseren Wandel. Und den anderen Grund finden wir in 1. Petrus 2, 11 bis 12. Er hängt damit ganz klar zusammen. Da geht es nämlich erst um den Wandel. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen, da ist es wieder, guten Wandel. Und jetzt kommt ein kleiner Teil des Satzes, der oftmals vergessen wird. Unter den Heiden. Damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ich denke, man kann sagen, grundsätzlich unter konservativen Christen, aber vielleicht besonders hier auch im Raum OWA, gibt es bestimmte Gemeindemodelle, die sehr darauf ausgerichtet sind, den Kontakt eigentlich zu den Heiden zu minimieren. Aber was wir hier lesen ist, wir sollen den guten Wandel nicht einfach nur führen, damit Gott sich freut. Wir sollen ihn auch nicht führen dafür, dass in der Gemeinde die Geschwister nicht Anstoß an uns nehmen. Ja, es ist gut, wenn die anderen in der Gemeinde nicht Anstoß an uns nehmen, sondern hier steht und führt einen guten Wandel, Achtung, unter den Heiden, damit, Zweck bedeutet das, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Was ist damit gemeint? Also, wir kennen die Situation alle, wir bekennen uns vor unseren Arbeitskollegen und was bekommen wir? Häufig Spott. Aber wir wissen nicht, was in ihrem Kopf weiter passiert. Es gibt super ermutigende Berichte aus Gefängnissen in Brasilien, wo sich zurzeit viele Menschen bekehren, die vorher im Drogenhandel drin gesteckt haben. Und wenn die dann so berichten in Interviews, Dokumentation, dann geht es ganz häufig so, dass sie sagen, ja, ich bin dann in den Knast gekommen und da war dieser eine, der war früher in meiner Gang, der ist dann Christ geworden. Und am Anfang habe ich gedacht, das sind die absoluten Loser, das sind diejenigen, die jetzt einen auf heilig machen und ich wollte mit denen nichts zu tun haben, ist doch total langweilig, so ein Leben. Die aber dann nach und nach durch das Beispiel dieser Mitgefangenen angefangen haben, über Jesus nachzudenken, die Bibel zu lesen, sie sind vielleicht in Gottesdienste mitgegangen, die in diesen Gefängnissen abgehalten werden von Gemeinden, von Häftlingen. Ja? Und was sie dann sagen ist, in diesen Gottesdiensten, durch das Lesen der Bibel, fand ich Jesus. Und wie bin ich darauf gestoßen worden? Durch meinen Mithäftling XY, über den ich mich am Anfang lustig gemacht habe. Aber im Letzten bin ich durch ihn zum Gottesdienst gekommen, habe das Wort gehört und durfte mich bekehren. Und genau das hier wird beschrieben in 1. Petrus 2, Vers 12, dass wir deshalb einen guten Wandel unter den Heiden führen sollen, damit, auch wenn sie uns auslachen, ja, und wenn wir vielleicht auch nur dieses Auslachen mitbekommen, dass sie am Ende vielleicht doch durch unser Zeugnis Jahre später anfangen, sich mit Gottes Wort der Bibel auseinanderzusetzen. Und wann werden sie Gott preisen? Am Tag der Untersuchung. Das heißt, wenn Christus wiedergekommen ist, wenn das große Endgericht sein wird, dann werden sie Gott preisen und sagen, danke, dass du mir den XY, den Lukas, über den Weg geschickt hast. Damals habe ich mich lustig über ihn gemacht, aber durch ihn wurde ich auf dich hingewiesen. Vielleicht gibt es so jemanden im Himmel und dann werden wir uns darüber freuen. Insofern ist die Frage auch an jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Wem gehen wir gezielt nach? Wo versuchen wir, durch unseren Wandel Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen? Wir können also zusammenfassen, der Endspurt der Gläubigen, wovon ist der geprägt? Wir haben eigentlich zwei super Aufgaben, die wir hier noch haben dürfen. Zwei Aufgaben, für die es sich zu leben lohnt. Wir dürfen Gott ehren durch unsere Werke. Wir dürfen unserem Vater im Himmel froh machen, dadurch, dass wir versuchen, das Richtige zu tun. Und andererseits dürfen wir unsere noch nicht geretteten Mitmenschen auch auf Gott hinweisen. Was kann es Besseres geben? Aber, wie gesagt, ich predige mir selber, diese Perspektive fehlt mir häufig. Man ist irgendwie so gefangen im Hier und Jetzt dieser Welt, die doch vergeht. Irgendwie muss man auch die Rechnung bezahlen, muss man dies machen, das machen. Und es ist so, als ob Petrus genau gegen diese Verhedderung von uns Christen im Hier und Jetzt, im Verheddern mit Dingen, die doch vergehen, die verbrennen werden, dass er dagegen anschreibt. Ja, wie gesagt, sein Vermächtnis, das letzte Kapitel. Deshalb Vers 11, 12, 13 sehen wir es. Er ringt nochmal, dass er sagt dann, wie müsst ihr dann dastehen in heiligen Wandel und frommem Wesen? Vers 12, die er das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Er macht damit deutlich, nicht passiv warten, dass es kommt, sondern aktiv erwarten und erstreben. Und diese Aktivität wird deutlich anhand eines Bildes. Ich habe überlegt, wie kann man das gut darstellen? Also, wenn euch der Weltschmerz mal so richtig packt, und er passt einem nie, sondern er packt einen, dann gibt es einen Ort der Therapie. Achtung, nicht lachen. Es ist, würde ich sagen, die Ankunftshalle im Flughafen. Warum? Wir kennen das. Ne? Man wartet auf seine Lieben, die sind irgendwie zurückgekommen von einer Urlaubsreise und dann sieht man, also bei uns in Hannover ist das so, da ist da so eine Scheibe, da sieht man dann auf das Gepäckband und dann ist da irgendwie, ist ein Papa, der kommt von seiner Geschäftsreise zurück, dann sehen ihn die Kinder und die Frau, die stehen dann schon an der Scheibe und gucken, die Kinder hüpfen auf und nieder, der Vater holt seine Sachen vom Gepäckband, muss dann nochmal durch so eine Absperrung und dann stürzen die Familien auf ihn zu und alle freuen sich und sind happy, das meine ich, ne? Das ist eine gute Therapie gegen Weltschmerz, ihr kennt das alle, ist einfach schön in so einer Ankunftshalle. So, was wäre das für ein komisches Szenario, wenn Folgendes passieren würde? Der Vater hat sein Gepäck geholt, die Familie hat ihn auch schon gesehen durch die Scheibe. Der Vater geht auf die Familie zu, auf die Kinder. Und was machen die? Sie ignorieren ihn komplett, weil sie gucken links und rechts nach Last-Minute-Angeboten für irgendwelche Reisen, Autos, die sich bei Sixt leihen können oder McDonald's-Gutscheine, die sie dort finden. Ja? Irgendwie drei Big Mac zum Preis von einem. So. Sie ignorieren den Vater, der kommt. Aber sind wir Christen nicht häufig ganz genau so? Wir wissen, der Tag des Herrn kommt. Aber anstatt, dass wir darauf zueilen, ihm entgegenzugehen, schauen wir links und rechts nach, jetzt aber zugespitzt, Sonderangeboten und nach dem, was wir machen können und das und dieses und jenes. Und vergessen darüber, dass wir eigentlich auf unseren Herrn zueilen sollen. Und insofern, lasst uns das doch uns vor Augen halten, Vers 12, wir sollen und dürfen auf den Tag des Herrn, auf darauf, dass Jesus zu uns kommt, hineilen. Und wenn das noch nicht Motivation genug wäre, dann setzt Petrus hier noch einen drauf und damit wollen wir schließen, Vers 13. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, werden wir nicht nur persönlich die Gemeinschaft mit ihm haben, wir werden persönlich gerettet endgültig sein von all dem Leid, sondern wir werden nicht nur das haben, sondern wir werden teilhaben an dem größten Sieg dieser Geschichte. Nämlich Christus wird siegen über alle diejenigen, die Völker ausbeuten, die Babys töten, die Menschen fertig gemacht haben, die Kriege anfangen. All diese Menschen werden entweder durch ihren Glauben an Jesus Christus gerettet oder von Gott bestraft mit ewiger Verdammnis. Es wird große Gerechtigkeit geben. Wir aber warten einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dort wird dann auch Offenbarung 21, 4 bis 5 sichtbar wahr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass dein Wort so ermutigend ist. Wir danken dir dafür, dass wir doch durch dein Wort immer wieder eine neue Perspektive bekommen auf dieses Leben hier. Du siehst, an welchen Punkten wir herausgefordert sind, uns keine Sorgen zu machen. Du siehst, an welchen Punkten wir auch uns um Dinge im Alltag kümmern müssen. Aber bitte schenke doch, dass wir darüber nie vergessen, dass es deine globale Gnadenfrist gibt, dass wir noch in Vers 9 leben und dass wir hier sind zu einem Zweck, nämlich dich anzubeten durch die guten Werke, durch unser Wesen und durch unseren Wandel. Aber dass es nicht nur darum geht, dich anzubeten, sondern dass auch wir versuchen möchten, doch dazu unsere Mitmenschen einzuladen, auch diesen Weg zu dir zu gehen. Wir möchten dich anbeten, lieber Herr Jesus, dass du wirklich das Lamm für uns geworden bist. Du bist derjenige, der die Welt erhält durch das Wort deines Mundes. Es ist unglaublich, wie viel Macht du hast durch dein Wort. Aber trotzdem hast du dich so gedemütigt, dass du dich als Lamm hast schlachten lassen, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du das getan hast. Und wir möchten dich bitten, schenke doch, dass dieser Text auch dazu beiträgt, dass wir dich anbeten und dass wir uns freuen auf dein Kommen. Amen. Und das Kommen wollen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied besingen.